Eine Mutter und ihr Kind. Eine innigere, festere Bindung gibt es gar nicht. Aber was, wenn das Kind in Gefahr ist? Woher weiß eine Mutter instinktiv, dass es ihrem Kind nicht gut geht?
Wo war mein Kind? Warum hörte ich seine Stimme, ohne es sehen zu können? Ein ungutes Gefühl überfiel mich mit jäher Heftigkeit.
Und wie kann sie ihm zur Hilfe eilen, obwohl sie gar nicht weiß, wo es ist? Kommunikation mit Verstorbenen. Ist das überhaupt möglich? Der leider schon lang verstorbene Tonbandstimmenforscher Friedrich Jürgensson sagte zu Lebzeiten, ja. Aber was haben uns die Toten zu sagen? Und was braucht man, um mit ihnen zu sprechen? Hallo, ich bin Alex John. Und das sind meine unglaublichen Geschichten diesmal.
Die Welt des Unfassbaren. Außergewöhnliche Phänomene. Dinge, die so unglaublich sind, dass sie unerklärlich erscheinen. Hier sind die unglaublichen Geschichten.
Es ist wohl das Schlimmste, was einem Elternteil geschehen kann. Das eigene Kind stirbt. Im Falle meiner ersten unglaublichen Geschichte ist das auf dem Spielplatz geschehen. Ein tragischer Unfall. Auch der Vater muss mit diesem Verlust klarkommen. Der Schmerz lässt nicht nach, aber irgendwann geht der Alltag weiter. Der Vater muss auf Geschäftsreise. Afrika steht auf dem Reiseplan. Inmitten von Menschen entdeckt er plötzlich seinen Sohn. Mit dunkler Hautfarbe. Es handelt sich um eine Originalaufnahme der unglaublichen Geschichten von Radio Luxemburg, die Rainer Holbe seinerzeit präsentierte und der diesen Podcast freundlich genehmigt hat. Es gibt am Anfang der Geschichte kleinere Tonprobleme, die dem Alter der damaligen Tonbänder zuzuschreiben sind. Das alles wurde in den 80er und 90er Jahren aufgezeichnet. Heute haben wir bessere Technik, aber damals war das eben noch so. Hier ist die Geschichte des kleinen Saschas und seinem Vater.
Und jetzt unsere erste unglaubliche Geschichte.
Die Firma hatte mich von Hamburg nach München versetzt. Ich ging nicht gern, obgleich man mir dort raschen Aufstieg prophezeite. Am meisten schmerzte mich, dass ich meine Familie erstmal zurücklassen musste. Das regeln wir später, trösteten die Bosse. Das Schicksal hatte alles geregelt. An einem hellen Mai-Nachmittag, ich war gerade einen Augenblick nicht in meinem Büro, wurde ich gesucht. Eine über den Gang huschende Sekretärin sagte, kommen Sie schnell ans Telefon, Ihre Frau, dringend. Um diese Zeit rief Maria nie an. Unbehagen stieg mir würgend in den Hals. Ja? Fragte ich in die Muschel. Die Sekunden tropften. Am anderen Ende der Leitung schien das nichts. Dann ihre Stimme, scheu, unwirklich. Es ist... Sie stockte, fand ihre Stimme wieder, die jetzt alt und müde klang. Es ist etwas Furchtbares passiert. Ohne zu überlegen, ohne die Frageform zu wählen, sagte ich, Sascha. Die Stimme in Hamburg antwortete, ja. Ohne einen Moment zu zögern, sprach ich es aus. Er ist tot. Wieder dieses ohnmächtige Ja. Sascha, 8 Jahre alt, das jüngste unserer 3 Kinder, war eine Stunde zuvor bei einem Unfall auf einem Spielplatz gestorben. Die Schaukelschnur hatte ihn erdrosselt. Am nächsten Tag stand es in den Zeitungen. Es gibt keine Erklärung dafür, warum ich sofort wusste, dass es ein Todesfall war. Noch weniger weiß ich, warum ich sofort den Namen von Sascha nannte. Es war wie eine Explosion in meinem Gehirn. Zu Hause las ich in seinem Schulheft das Märchen von der Schneeflocke, das ich für ihn erfunden hatte. Jede Schneeflocke, die sich auf die Nase eines kleinen Jungen setzt, muss sterben, hatte ich erzählt. Aber weil es immer wieder Millionen von Schneeflocken gibt, müssen die kleinen Jungen nicht weinen, wenn eine stirbt. Er hatte verstanden, dass die Natur das Leben immer wieder neu erschafft. Nach meinem Schock kam der ewig bohrende Schmerz. Und es tat sich Merkwürdiges, dass ich nur der starken seelischen Ausstrahlung meines kleinen Toten zuordnen kann. Eines Tages ging ich mit dem Tonbandgerät zu seinem Grab. Als ich zu Hause die Kassette abspielte, war nach langem Rauschen ein ganz leises, gehauchtes »Ja, Papi« zu hören. Wie unter innerem Zwang habe ich diese Kassette überspielt, sie nicht zu einem Parapsychologen gebracht. Es gab zu Lebzeiten von Sascha zwischen ihm und mir ein unzertrennliches Band. Ich wusste, dass es der Tod nicht durchschneiden konnte. Monate danach saß ich in einem Flugzeug. Der Himmel war makellos blau. Sein Leuchten wurde immer kräftiger. Ich blickte aus dem Kabinenfenster. Erschrak überhaupt nicht über das, was ich plötzlich sah. Fast über den ganzen Horizont nahmen ganz langsam die Gesichtszüge eines Kindes Konturen an. In zarten Pastellfarben erschien aus unendlichen Tiefen das Gesicht von Sascha. Nichts Verklärtes war an der Erscheinung. Das lausbübische Lächeln, in das ich so vernarrt war, erschien nur noch angedeutet. Es lag mehr Wissen in diesen Zügen, als mir jemals alle Bücher vermitteln werden. Plötzlich wurde das Licht so grell, dass die meisten Passagiere verwundert ihre Köpfe zu dem Kabinenfenster drehten. In dieser Lichterfülle verschwand das Gesicht. Ruhig zog der Jet am Himmel seine Bahn. Ein Jahr später kam ich nach Kenia. Ich floh aus den Luxushotels am Indischen Ozean und durchstreifte die eingeborenen Dörfer. Plötzlich sah ich Sascha. Er war einer der übermütigsten in der Schar. Ich winkte ihn heran. Mein Sohn mit dunkler Haut. Aber das war sein Gesicht, sein Lachen, die Bewegung seiner Hände. Hand in Hand wanderten wir ans nahegelegene Meer, gefolgt von den kreischenden anderen. Ich riss mir die Kleider vom Leibe und mein schwarzer Sascha und ich stürzten uns in die warmen Fluten des Ozeans. Als wir wieder an Land kamen, war das halbe Dorf auf den Beinen, palaverte und klatschte Beifall. Sie zündeten Feuer an und brieten einen gewaltigen Zackenbarsch. Mein schwarzer Freund war nicht mehr von meiner Seite zu bringen. Ein paar Sekunden hatte ich einen vermessenen Gedanken. Ich könnte doch diesen Leuten vorschlagen, dass ich dieses Kind mit nach Deutschland nehmen will. Dann fand ich diesen Gedanken schäbig und absurd. Man kann seine toten Kinder nicht zurückkaufen. Die Touristen fragten mich abends an der Bar, wo ich Einzelgänger den ganzen Tag gesteckt hätte. Ich nippte etwas ärgerlich an meiner Cuba Libre und ging früh in mein klimatisiertes Zimmer. Der Mond stand über dem Meer. Ich holte mir aus der Brieftasche das Bild von Sascha und betete. Gott hat mir geantwortet. Sascha und ich sind nie wirklich voneinander getrennt worden. Wir haben uns nur entfernt. Täglich wird der Abstand kleiner. Was mich erwartet, wenn ich sterbe, weiß ich nicht. Nur habe ich gelernt, mit einem Kind zu leben, das schon gegangen ist.
Erstaunlich. In der Geschichte sagt der Vater, dass er eine Kassette aufgenommen hat, mit der Stimme seines Sohnes drauf. Für die Jungen, Kassetten hatte man damals. Das waren Tonbänder, die man in ein Abspielgerät eingelegt hat. Manchmal waren die auch tragbar, die Abspielgeräte. Das nannte man dann Walkman, unser MP3-Player der 80er Jahre. Jedenfalls, das bringt uns zum nächsten Thema, Tonbandstimmen. Friedrich Jürgenson war ein Tonbandstimmenforscher, eigentlich durch Zufall. Er wollte Vogelstimmen aufnehmen und hat deswegen ein Band laufen lassen, ist dann rausgegangen zum Spazierengehen und anschließend stellte er fest, dass da nicht nur Vogelstimmen drauf waren, sondern eben auch menschliche Stimmen, die sogar Bezug auf sein Leben nahmen, also Dinge sagten, die nur er eigentlich wissen konnte. Das hat ihn dann nicht mehr losgelassen und er hat weiter geforscht, gezielt Fragen gestellt und Antworten bekommen.
Ich habe mein ganzes Leben durch eigentlich die Wirklichkeit verfolgt, gesucht. Was ist Wirklichkeit? Und wenn man diesen Standpunkt als Leitmotiv des Lebens nimmt, ich will wissen, was ist Wirklichkeit? Wer bin ich? Wie lebe ich? Was ist das Leben? Dann ist man offen für alles Neue, nicht wahr? Und darum sage ich nur so, dass die Tonbandstimmen können, praktisch gesagt, prinzipiell von allen erworben werden, wenn die Menschen die Voraussetzungen haben. Mhm. Es ist kein Gesellschaftsspiel, es ist keine Sensationssache, kein Zirkus, kein Objekt, um sich selbst hervorzuschieben, Ruhm zu bekommen oder Geld zu verdienen. Mhm. Wenn das die Absicht ist, wird es vollkommen scheitern.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt jemand sagt, wie mache ich sowas? Gehe ich da zu jemandem hin, bezahle 100 Euro und bekomme anschließend eine MP3-Datei mit der Stimme von Oma, Opa und Tante drauf? Ich glaube, das ist es, was Friedrich Jürgenson ausdrücken wollte. Man sollte damit keine Geschäfte machen, sondern man sollte selbst zu der Erkenntnis kommen, indem man experimentiert und vielleicht auch Erfolg dabei hat, dass man eine ganz eigene, für sich gemeinte Botschaft erhält.
Sehen Sie, wenn ein Mensch, sagen wir, eine Frau ihren Mann verloren hat, eine Mutter ihr Kind, und die lieben die Toten, also die Verstorbenen, und sie haben die Sehnsucht zu wissen, wie es ihnen geht, dann kommt die Antwort. Wenn sie aber sich selbst beweinen, was die meisten Menschen tun, ihre Einsamkeit, die Misere, dann ist es ein rein egozentrisches Verlangen, weiter Trost zu haben. Dann interessieren sie gar nicht so die Toten, das Schicksal der Toten, verstehen Sie? Dann sind die Aussichten ziemlich schwach, glaube ich jedenfalls.
Im Interview mit Rainer Holbe, den wir übrigens auch gleich hören, berichtet Friedrich Jürgenson auch darüber, wie speziell Kinder diese Erfahrung des Sterbens machen.
Nun werden Sie mir aber zustimmen, dass es den natürlichen Tod gibt, den Tod von Menschen, die alt geworden sind, ja, die ihr Leben ausgefüllt haben, und den Tod von Kindern beispielsweise.
Ja, auch den gibt es, das ist selbstverständlich.
Natürlich gibt es den, und diesen Tod wird man so rationell und mit dem Verstand eigentlich nicht wegdiskutieren können.
Nein. Sehen Sie, das ist eine furchtbare Erfahrung, wenn ein junges Lebewesen in seiner Blüte, eine Knospe, abgebrochen wird. Für die Eltern, nicht für die Knospe. Verstehen Sie mich, was ich meine? Die haben ist es schwer, aber für die Kinder, die kommen in eine Gemeinschaft. Ich kann Ihnen sagen, ich habe in meinen großen Archiv von Stimmen, von Tonbandstimmen, ungefähr an den 900 gesammelte, ganz große und kleine, habe ich sehr viele Kinder, die wunderbar singen, lernen, frohe, frische, junge Wesen sind, und die haben Aufgaben. Sie sind genauso berechtigt auf das, sagen wir, respektvolle Leben. Man respektiert sie viel mehr, wie hier wir Eltern haben. Oft wir gucken auf die Kinder herunter. Wir sind die Großen, die sind die Kleinen, die Dummen. Da gibt es sowas nicht.
Sie sind also der Ansicht, dass verstorbene Kinder glückliche Kinder sind?
Ja, ganz bestimmt. 100%, das kann ich Ihnen mit all meinem Gewissen und meiner ganzen Arbeit garantieren. Ich habe Einspielungen, wenn Sie sie hören würden. Also Sie wissen nicht, was die da anstellen, die Kinder. Sie spielen, sie toben, sie sind lustig. Sie schaffen aber auch etwas. Und sie sind in einem anderen mentalen Zustand wie auf der Erde, unterdrückt von der Schule, von den Kameraden, von uns Menschen, von den Eltern. Das gibt es sowas nicht. Da ändert sich die ganze Psyche, wird frei. Ein Kind ist ebenso erwachsen wie ein Erwachsener. Verstehen Sie, wenn man so sagen kann? Sehen Sie, die Toten sind, wissen Sie, was sie sind? Erwachsene Kinder.
Wow. Wir werden sicher noch viel mehr von Friedrich Jürgenson im Rahmen dieses Podcasts hören. Nicht in dieser Episode, aber in den kommenden Episoden. Und wir werden auch das Thema Tonbandstimmenforschung noch weiter beleuchten. Wie funktioniert das überhaupt? Was genau ist es? Und wie klingen diese Tonbandstimmen? Wie gesagt, in dieser Episode noch nicht, in einer der nächsten ganz bestimmt. Jetzt kommen wir zu unserer zweiten unglaublichen Geschichte. Zu der ganz eingangs angekündigten Geschichte einer Mutter und ihrer Tochter. Die Mutter, eine Schauspielerin, ist zu Dreharbeiten in den Bergen. Sie hat ihre Tochter bei sich, die sie begleitet. Es ist Winter und dem Kind ist im Hotel langweilig. Es will raus, spielen und gerät dabei in Gefahr. Das merkt die Mutter instinktiv und handelt genau richtig.
Hier kommt unsere zweite unglaubliche Geschichte. Johanna von Kotschian. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde. Zwischen Menschen, die sich nahestehen, gibt es zweifellos Verbindungen im Unsichtbaren, Gedankenströme und Ahnungen, die zu Ereignissen führen, die in unsere Realität nicht passen wollen. Egal, ob man bereit ist, an solche Ereignisse zu glauben oder nicht. Es gibt sie. Sie verhalten sich durchaus abweichend von dem, was man als normal bezeichnet, und sie werden umso unwahrscheinlicher, je mehr man versucht, sie auf eine geläufige Art zu deuten. Mutter und Kind haben, vor allem in den ersten Jahren, eine starke natürliche Bindung, die ein Verstehen untereinander ermöglicht, das für den Außenstehenden oft ans Wunderbare grenzt und das dennoch weitgehend mit Instinkt zu erklären ist. Aber manchmal gibt es da noch etwas, das nicht auf diesen einfachen Nenner zu bringen ist. Etwas, das in höchst seltsamen Geschehnissen seinen Ausdruck findet, wie sie mir auch sonst im Leben ab und zu widerfahren sind und für die ich keine der üblichen Erklärungen zur Hand habe. Vor einigen Jahren drehte ich einen Fernsehfilm, in dem auch ein paar Wintersportszenen vorkamen. Die Außenaufnahmen fanden in Österreich statt. Wir alle, das ganze Team, waren in einem großen Sporthotel untergebracht. Ich lebte übrigens damals mit meiner Familie nur 70 Kilometer von Salzburg entfernt. Alexandra, meine kleine Tochter, ging noch nicht zur Schule und so konnte sie mich zusammen mit meinem Mann besuchen, so oft sich die Gelegenheit dazu ergab. Das Sporthotel, ein in die Breite gezogener Gebäudekomplex, dessen Vorderfront nach Süden ausgerichtet war, lag sehr idyllisch abseits der Hauptstraße. Auf der westlichen Schmalseite des Hauses hatte der Produktionsleiter zusätzlich ein Zimmer gemietet, das als Schminkraum umfunktioniert worden war. Mein vierter Drehtag begann eigentlich erst mittags. Das Fernsehteam war schon am Morgen mit der Seilbahn hinauf zu einer Skihütte gefahren, um einen Abfahrtslauf zu drehen. Ich sollte erst am frühen Nachmittag drankommen, man würde mich abholen, hieß es. Ich wollte mich selbst schminken, weil ich das sowieso meistens alleine mache und weil die Maskenbildnerin am Drehort gebraucht wurde. Es war März und der Frühling ließ sich schon ahnen. Im Tal taute es bereits, während oben in den Bergen noch Schnee lag. Bei meist strahlendem Sonnenschein herrschten ideale Wintersportverhältnisse, genau das, was der Regisseur für seine Szenen brauchte. Um die Mittagszeit schien das Hotel wie ausgestorben. Die meisten Gäste waren beim Skilaufen, Bobfahren oder Rodeln und das Personal hatte kaum zu tun. Es war jedenfalls niemand zu sehen. Mein Mann war zu einer geschäftlichen Besprechung nach Salzburg gefahren und hatte Alexandra bei mir zurückgelassen, die unbedingt mit hinauf in die Berge wollte. Jetzt saßen wir ganz allein im Schminkraum und unterhielten uns, wobei ich mich bemühte, auf die vielen bohrenden Kinderfragen die richtige Antwort zu finden. Schwierig waren jene Fragen, die sie mit »Warum erlaubt der liebe Gott eigentlich?« einzuleiten pflegte. Manchmal trieb sie mich damit in die Enge und zu dem Bekenntnis, dass ich das auch nicht wüsste. Aber das tat der innigen Beziehung zwischen meiner Tochter und mir keinen Abbruch. Im Gegenteil, ich hatte sogar das Gefühl, wegen dieser Ehrlichkeit in ihrer Achtung zu steigen. Mit großem Interesse beobachtete sie nebenbei die Fertigstellung meines Make-ups. Sie spielte ein wenig mit den Schminksachen, die ich ihr überließ, und probierte sie aus. Nachdem die Faszination von Lippenstift, Wimperntusche, Rouge und Puder sowie den dazugehörigen weichen Quasten nachgelassen hatte, begann sie sehnsüchtig nach draußen zu schauen. Ob es schon Schneeglöckchen gäbe, wollte sie plötzlich wissen. Ich war gerade damit beschäftigt, vorgeheizte Lockenwickler in meine Haare zu drehen. Schneeglöckchen? Vielleicht gibt es schon welche, erwiderte ich nachdenklich. Es taut ja schon und im März kommen die ersten. Alexandra sah mich hoffnungsvoll an. Man könnte sie suchen. Ich lächelte ihr zu. Mit Mann meinst du mich, uns beide, nicht wahr? Sie machte ein verschmitztes Gesicht. Wir können aber auch zusammen einen Schneemann bauen, oder hast du keine Lust? Ich habe Lust, sagte ich nicht ganz wahrheitsgemäß. Aber ich muss erst fertig werden. Dann könnte ich doch... Was? Ein bisschen rumgehen und was ansehen. Natürlich kannst du das, sagte ich ohne Bedenken. Warum sollte sie bei dem schönen Wetter nicht draußen spielen? Ich packte sie in ihren warmen Anorak und zog ihr die Handschuhe an. Aber keine Mütze, rief sie protestierend. Doch, sagte ich mit Nachdruck, die Sonne täuscht, es ist noch nicht so warm draußen. Alexandra ließ es ungeduldig über sich ergehen, dass ich ihr die bunte Wollmütze über die langen, blonden Haare stülpte. Aber bleib in der Nähe, ermahnte ich sie, obwohl ich wusste, dass ich mich auf sie verlassen konnte. Scheinbar sagen alle Mütter in gewissen Situationen dasselbe. Lauf nicht weg, hörst du? Immer nur ums Hotel, versprach sie und rannte zur Tür. Wenn du aus dem Zimmer kommst, gehst du nach links, ein kleines Stück den Gang hinunter. Dort ist der Hinterausgang, er ist offen, rief ich ihr nach. Alexandra drehte sich um, kam noch einmal zu mir zurück, um mir zu versichern, wie lieb sie mich hatte, und lief dann hinaus. Wenig später sah ich sie draußen durch den Schnee hüpfen. Sie suchte mein Fenster, entdeckte mich, lachte und warf mir vergnügt mit aufgeblasenen Backen Kusshände zu. Nachdem ich einige zurückgeschickt hatte, wandte ich meine Aufmerksamkeit wieder den Lockenwicklern zu. Nach einer Weile hörte ich sie rufen: Mama! Meine Tochter hat eine ganz bestimmte Art, Mama zu sagen. Es klingt, als wäre das erste A beinahe ein Doppel-A und das zweite M nicht ganz ein Doppel-M. Ganz weich klingt dieses Mama, ganz melodiös, wie von einer kleinen Italienerin gesprochen. Und ich schmelzte dahin wie Wachs in der Sonne, wenn sie mich so ruft. Mama! Wieder hörte ich die Stimme, laut und deutlich. Es war nicht weit weg, dieses Mama. Es klang eindringlich, aber sonst völlig normal. So, als wäre Alexandra ganz in der Nähe, irgendwo draußen vor dem Fenster. Sie will mir etwas zeigen, dachte ich. Wahrscheinlich hat sie einen Schneemann gebaut oder tatsächlich Schneeglöckchen gefunden. Mama, rief sie erneut. Die Stimme klang weich und zärtlich und hatte, wie konnte es anders sein, etwas Unwiderstehliches für mich. Ich band ein Kopftuch über die Lockenwickler, zog meinen Mantel an und ging aus dem Zimmer und dann durch den Hinterausgang, der ins Freie führte. Draußen war nichts zu sehen. Niemand von den Gästen, niemand vom Hotelpersonal und auch keine Spur von meinem Kind. Alexandra, rief ich. Keine Antwort. Ich ging auf die Seite, wo sich das Fenster des Schminkraumes befand. Von dort schien die Stimme ja gekommen zu sein. Alexandra, wo bist du? Nichts rührte sich. Ich lachte vor mich hin. Sie hat sich versteckt. Sie will spielen. Sie hat es schon geschafft, dass ich aus dem Haus gekommen bin. Langsam schritt ich die langgestreckte, nach Norden ausgerichtete Hinterfront des Hotels entlang. Heiß oder kalt? Keine Antwort. Ich blieb stehen und sah mich suchend um. Alexandra, wo bist du? Ich will erst wissen, wo du bist. Dann können wir meinetwegen auch Verstecken spielen. Alles blieb still. Also gut, dann gehe ich wieder zurück, sagte ich etwas verstimmt. Ich wollte mich umdrehen, da hörte ich es wieder. Mama! Es war ganz dicht bei mir, zum Greifen nah. Ich hielt inne und blickte aufmerksam nach allen Seiten. Ich hätte das Kind sehen müssen. Dort, wo ich gerade stand, gab es keine Schlupfwinkel. Die Fenster im Erdgeschoss waren alle geschlossen und wie hätte Alexandra auch in ein fremdes Zimmer kommen sollen? Hinter dem Hotel war eine leicht ansteigende Wiese, halb abgetaut, mit breiten, vereisten Schneeflecken auf dem wintermüden Gras. Erst viel weiter oben standen mehrere entlaubte Büsche und Nadelhölzer. Hätte Alexandra sich dort irgendwo versteckt, hätte ich sie bestimmt entdeckt. Außerdem hätte ihre Stimme entfernter geklungen. »Mama«, tönte es abermals, ganz deutlich und plötzlich auch sehr eindringlich. Ich fuhr herum. Es schien, als stünde das Kind dicht bei mir, neben mir, hinter mir. Und doch war niemand zu sehen. Irgendetwas narrte mich da, schien wie ein Spuk am helllichten Tag. Es war Mittag und der Schnee glitzerte in der Sonne. Die Gegend wirkte immer noch idyllisch, obwohl ich auf einmal ein eigenartiges Gefühl von Bedrohung verspürte. Die Kälte biss in meine Wangen und in meine Fingerspitzen und ließ mich keinen Augenblick daran zweifeln, dass ich wach war. Wo war mein Kind? Warum hörte ich seine Stimme, ohne es sehen zu können? Ein ungutes Gefühl überfiel mich mit jäher Heftigkeit. Alexandra, schrie ich. Immer wieder schrie ich Alexandra und all die Kosenamen, die mir gerade einfielen. Aufgelöst rannte ich die ganze mir endlos scheinende Hotelfront entlang. Abgesehen davon, dass ich immer noch niemand blicken ließ, war mir auch egal, was die Leute von mir denken würden. Ich wollte nur endlich mein Kind wieder haben. Atemlos erreichte ich die andere Seite des Gebäudes, die Ostseite, die dem Schminkraum und seinem Fenster entgegengesetzt gelegen waren. Ich hörte ein leises Wimmern und dann sah ich sie. Alexandra hing mit dem Kopf nach unten über einem reißenden Bach. Sie hatte eine Schaukel gefunden, einen alten, an einer Eisenkette befestigten Autoreifen und war hinaufgeklettert. Irgendwie hatte sich der rechte Fuß zwischen Gummi und Kette verklemmt und das Kind hatte sich nicht selbst befreien können. Der Bach, sonst vermutlich ein unbedeutendes Rinnsal zwischen zwei Baumstämmen, jetzt aber durch die Schneeschmelze bedrohlich angeschwollen, strömte dicht unter Alexandras herunterhängendem Haar. Wäre sie aus irgendeinem Grund noch ein wenig tiefer gerutscht, wäre sie ertrunken. Eine Schreckensvision, die mich für einen qualvollen Moment die Augen schließen ließ und die mich heute noch manchmal als Albtraum peinigt. »Mama!« schluchzte Alexandra mit tränenüberströmtem Gesicht, nachdem ich sie aus ihrer unglücklichen und gefahrvollen Lage befreit hatte. »Mama, endlich bist du da! Ich hatte solche Angst!« Sie bohrte sich mit ihrem Kopf in meinen Mantel, als wollte sie sich ganz darin verkriechen, wie ein Küken, das unter dem mütterlichen Flügel Zuflucht sucht. »Natürlich bin ich da«, stammelte ich. »Ich bin da und alles ist gut. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin doch gleich gekommen, als ich dich rufen hörte.« Ich erstarrte und es lief mir kalt den Rücken herunter. Während ich den Körper meines Kindes an mich presste, kam mir langsam zum Bewusstsein, dass das völlig unmöglich war. Ich hätte Alexandra gar nicht hören können. Es war gänzlich ausgeschlossen, auf die große Entfernung eine Stimme zu vernehmen. Ich hatte mich auf der entgegengesetzten Seite aufgehalten, in meinem Zimmer, dessen Fenster nicht einmal geöffnet war. Zwischen diesem Fenster und dem Ort, an dem Alexandra sich befand, erstreckte sich die gesamte Hotelanlage. Es war völlig unmöglich, auf diese große Distanz überhaupt jemanden zu hören. Auch wenn das Rufen aus der kräftigen und womöglich sogar geschulten Kehle eines Erwachsenen gekommen wäre, man hätte nichts hören können. Erst recht nicht den schwachen Hilfeschrei eines verzweifelten kleinen Mädchens. Die Stimme, die mich gerufen hatte, war keine Geisterstimme. Ich hatte sie von Anfang an als die vertraute Stimme meines Kindes identifiziert. Aber bis heute fehlt mir jede Erklärung dafür, woher sie kam und wieso ich sie hatte hören können.
Erstaunlich. Offenbar haben Elternteile einen erweiterten Sinn, wenn es um ihre Kinder geht. Und zum Schluss gibt's heute mal eine Folge aus der Serie Zukunft 2000. Das war eine Sendung, in der man sich Anfang der 90er darüber Gedanken machte, wie wir ab dem Jahr 2000 leben würden. Damals hatte man schon eine Ahnung von der globalen Vernetzung, vom Internet. Eine Sache ist bisher jedoch nicht eingetreten. Die Vier-Tage-Woche.
Zukunft 2000. Wie wir übermorgen leben werden. Mit Rainer Holbe.
Die Welt der Zukunft wird total vernetzt sein. Ein globales Nachrichtensystem sorgt dafür, dass wir Wissen aus den unterschiedlichsten Gebieten jeweils in seiner aktuellsten Form aufnehmen und verarbeiten können. Fernsehnachrichten, Zeitungsmeldungen, aber auch Sachbücher und Fachzeitschriften informieren schon jetzt kürzer, knapper und effektiver als noch vor 5 Jahren.
Schon jetzt macht sich auch in den Industrieländern ein intellektuelles Gefälle bemerkbar zwischen Menschen, die sich der Informationsflut stellen und bereit sind, mehrere Quellen parallel anzuzapfen. Zeitung lesen und gleichzeitig ein politisches Fernsehmagazin zu sehen und die dabei digital erhaltenen Informationen auch zu analysieren, ist lediglich eine Sache des Trainings.
Das Gehirn ist jederzeit bereit, digital empfangene Informationen zu verwerten. Ja, es schafft dafür neue Zellen und Zellverbindungen. Gehirnphysiologen sind ohnehin der Überzeugung, dass wir nur 1/10 der kleinen grauen Zellen unter unserer Schädeldecke ausnutzen und dass damit fast 90% einer ungeheuren Kapazität nicht genutzt sind. sind. Anders gesagt, die Welt ist kurz davor, sich in eine Gesellschaft von Konsumenten zu entwickeln, die sich den drögen Mechanismen der Unterhaltungsindustrie widmen und damit zu ungebildeten, formbaren Massenmenschen werden, die natürlich auch wirtschaftlich ins Hintertreffen geraten.
Auf der anderen Seite dann die kleine Gruppe derer, die schon jetzt die Zeichen der Zeit und die vielfältigen Möglichkeiten geistigen Trainings erkannt haben. Sie werden zu jener Gruppe gehören, die Mechanismen planen und in Gang setzen, die andere nur passiv konsumieren. Es liegt an jedem von uns, auf welcher Seite wir stehen wollen.
Zeit zu haben, wird der eigentliche Luxus sein. Das Hamburger Freizeitforschungsinstitut hat hochgerechnet, dass schon im Jahre 2010 die 30-Stunden-Woche eingeführt ist und die Arbeitswoche bereits am Donnerstag um 14 Uhr endet.
Ja, da müssen wir noch ein bisschen drauf warten. Und das war sie schon fast, die erste Episode der unglaublichen Geschichten.
Nächste Woche.
In der nächsten Episode geht es unter anderem um einen Totenpfad in Rheinland-Pfalz, in Bernkastel-Kues genauer gesagt. Dieser Totenpfad war ein Weg, wo man früher die Särge mit den Verstorbenen zum Friedhof getragen hat.
Ältere Einwohner berichten noch heute gern und häufig von einer Erscheinung, die sich nachts dort als weiße Frau zeigt, um Unglück für die Umgebung anzukündigen. Selbst der größte Spötter kann im Gehölz der rechten Seite des Pfades merkwürdige Laute vernehmen, die nach einer Weile in eine Art Summen übergehen, um dann ganz zu verstummen.
Das und mehr also in der nächsten Ausgabe der unglaublichen Geschichten. Haben Sie auch schon mal eine unglaubliche Geschichte erlebt? Etwas, das Ihnen so unerklärlich erschien, dass Sie es gar nicht fassen konnten? Schreiben Sie mir Ihre unglaubliche Geschichte. podcast@unglaubliche-geschichten.com. Und natürlich freue ich mich über eine Bewertung und einen Kommentar, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat. Ich bin Alex John. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie offen für das Unglaubliche.
Diese Episode entstand mit freundlicher Genehmigung von Rainer Holbe, der die unglaublichen Geschichten zuerst erzählt hat.